Ja, herzlich willkommen erstmal. Mein Name ist Mike. Ich hänge ab und an hier im Flipdot rum, habe ich bestimmt schon das ein oder andere Mal gesehen. Und zusammen mit dem Daniel, den ich hier gerade aus Leipzig eingeschaltet habe, haben wir ja was Neues uns überlegt. Wir nennen das Blast Procedure. So, ich werde das jetzt so machen. Ich werde als erstes ein bisschen erzählen, worum es eigentlich gehen soll. Dann werde ich ein paar Sachen zeigen und so. Und da drin vorgesehen ist auch eine Live-Demo und der Daniel wird dann den Schluss übernehmen, wo er dann noch mal ein bisschen weiter auf die Idee eingehen soll. Worum es geht, ist im Grunde einfach erstmal den Gedanken, Videospiele und, ich sag mal, Party zu vereinen, weil Videospiele doch in unserer heutigen Welt einen echt großen oder wichtigen Standpunkt eingenommen haben. Und das ist eigentlich ein echt interessantes Thema. Also ich meine, da drüben läuft gerade eine Switch, ne, und ein paar Leute sind am Spielen. Und ja, bevor ich damit anfange, möchte ich eine kleine Anekdote erzählen, die ich sehr spannend fand. Es gibt so einen Typen in YouTube, der heißt irgendwie Rasputin. Er ist selber Videogame-Designer und der hat neulich ein interessantes Experiment gemacht. Das hat er auch komplett auf YouTube hochgeladen, und zwar mit seiner Frau. Seine Frau hat ungefähr gar keine Ahnung von Computerspielen und deswegen war das Experiment so interessant, weil sie kam irgendwann zu ihm und hat gesagt, ich würde gern das Spiel mit dem kleinen süßen Geist spielen. So, und wir alle kennen unsere Steam-Library, wir klappen die auf, sehen dann irgendwie so gefühlt 200 bis 500 Titel, bei manchen Leuten noch mehr, und sagen so, kleiner süßer Geist, worauf sie hinaus wollte, war Hollow Knight. Roms, Randale.
Ja.
So, das Problem ist, Hollow Knight ist ein interessantes Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ist so ein Metroidvania-Game. Man spielt dieses Wesen da oben. Ich glaube, Geist trifft es ganz, ganz gut als Erklärung. Problem war nur, sie hat halt überhaupt gar keine Erfahrung in Videospielen. So, das heißt also, wenn sie das Spiel spielen wollte, war es irgendwie komisch, weil jeder Moment, in dem sie gespielt hat, hatte so eine ganz komische Intensität an sich dran. Wir sehen hier einen Ausschnitt aus dem Tutorial-Level, wo es einfach darum geht, dass man über diese Plattform hüpfen muss. Und das alleine war schon eine riesen Herausforderung für sie. Weil ihr war überhaupt nicht klar, was passiert, wenn sie runterfällt, weil was ist da unten? Keine Ahnung. Sie wusste auch überhaupt nicht, wie das richtig funktioniert, weil sie kam noch gar nicht richtig klar damit zu springen und wie weit sie springen kann und so. Und somit ist sie von Plattform zu Plattform gesprungen, hat aber immer angehalten, geguckt, und es war eine unglaubliche Intensität, einfach nur eine Plattform weiter zu springen. Und das alles wirft so ein bisschen die Frage auf, wie funktionieren Videospiele eigentlich? Das ist so diese Frage nach der Sprache. Man nennt es im Englischen halt Language. Und mir ist halt mehr oder weniger aufgefallen, dass wir so eine Art, hier ist nochmal so ein Ausschnitt, wie sie dann da an der Plattform gewartet hat, dass wir eigentlich schon eine sehr weit entwickelte Sprache für Videospiele entwickelt haben. Und viele Spiele haben schon so eine Art gleiche Idee oder gleiche Vokabel, die sie einsetzen. In Plattformern zum Beispiel wird eigentlich immer von links nach rechts gerannt. Das kennen wir alle von Mario, One-Dash-One, das ist so der Klassiker, ne? Rot steht meistens für Lebensenergie, so Health Bars und sowas, das ist immer alles rot. Und häufig ist folgendes, der A-Knopf, wenn ihr mal auf den Controller drauf guckt, das ist der Knopf zum Springen. Und meistens haben Spiele so eine Funktion, dass man auch sprinten kann. Wenn ihr schon mal Mario One-Dash-One gespielt habt und habt nicht gesprintet, weil euch keiner das gesagt hat, das ist grauenhaft. Man kann das fast gar nicht spielen. So, das Problem ist nur, jemand, der ganz neu anfängt, der hat überhaupt gar keine Idee. Dem fehlt einfach auch schon das Wissen, um das Spiel an sich zu verstehen. Und für mich ist halt der Punkt, ich habe schon so viele Spiele gespielt, für mich ist einfach so, diese Grundvokabeln an sich sind klar. Das heißt, ich gucke mir 5 Minuten irgendein Spiel an und zack, weiß ich, was ich erwarten soll. Aber für andere Leute nicht. Also wie lernen Leute eigentlich die Basics von solchen Spielen? Und naja, es ist eine sehr komplizierte Frage, die ich jetzt hier auch nur anreißen kann. Aber ich hatte ein eigenes Experiment, und zwar war ich immer PC-Spieler. So, und ich habe irgendwann angefangen mit einem Controller an der Konsole zu spielen, weil irgendwann angefangen wurde, dass die Spiele immer mehr auf Controller liefen und immer weniger auf PC und Tastatur. Und ich habe mich ungefähr genauso gefühlt wie der Kleine da unten in der Ecke. Ich habe nichts auf die Reihe gekriegt. Ich habe ständig auf den Controller drauf geguckt und wusste noch nicht mal, wo, keine Ahnung, X oder Dreieck oder was auch immer ist, bis ich das gelernt hatte, sind ein paar Monate vergangen, dass ich intuitiv den Controller bedienen konnte. Und das war für mich, der eigentlich schon irgendwie, seit er denken kann, Computerspiele gespielt hat. Wie muss es denn für jemanden sein, der, keine Ahnung, das noch nie getan hat in seinem Leben? Also es kann halt echt schwierig sein, in Computerspiele reinzukommen. Und am besten sind Computerspiele eigentlich, wenn man sie in einer Gemeinschaft erlebt. Das heißt, wenn man sie gemeinschaftlich genießt mit Freunden, mit, keine Ahnung, Leuten, die man neu kennengelernt hat und dann ein interessantes Erlebnis hat. Was ein bisschen nervt, ist immer, wenn man halt jemanden hat, der hinter einem sitzt, der das schon alles kann und dann einem sagt, ja, du musst nur das tun und das tun und das tun und das tun. Das haben wir auch schon alle erlebt. Das ist mega ätzend. Was man eigentlich haben will, ist jemand, der einem im richtigen Augenblick den Tipp gibt, damit man weiterkommt. Zum Beispiel, er hat ja gerade von Rasputin erzählt, der hatte dann das Experiment weitergeführt, er hat seine Frau Portal spielen lassen. Weil Portal spielt, dass man mit Tastatur und Maus spielen kann. Und da sie ja schon mit Tastatur jeden Tag in der Arbeit zu tun hat, war die Überlegung halt nahe, ihr so ein Game zu geben. Und dann hat sie halt gespielt. Sie kam aber nicht auf die Idee, die Maus zu benutzen. Das hatte zur Folge, dass sie die ganze Zeit sehr statisch rumgelaufen ist und überhaupt nicht in der Lage war, sich umzuschauen. Einfach nur, weil das Spiel ihr das auch nicht gesagt hat. Also halten wir fest, es ist also relativ schwierig, in Spiele reinzukommen und es entsteht dadurch auch eine Dissonanz bei Spielern, weil Spieler, die gar keine Ahnung haben von Computerspielen, die sagen halt, naja, okay, also was ich von Computerspielen weiß, ist, dass die cool sind. Aber was ich so erlebe, ist, die sind gar nicht so cool. Ich kann eigentlich nur relativ wenig tun und das Spiel sagt mir auch noch, wo ich langlaufen muss und keine Ahnung, in Uncharted kann ich nur an die Ecken springen, die irgendwie gelb sind, weil die anderen Ecken erkennt das Spiel nicht und dann falle ich runter und das ist natürlich total blöd und wenn ich da halt mit meiner, ich sag mal, meiner Real-World-Logic, also mit meinem Verständnis von der wahren Welt rangehe und dann dieses Videospiel sehe, dann klappen auf einmal total viele Sachen nicht. So, das Spiel verbietet mir auch einfach bestimmte Wege zu nehmen, obwohl die offensichtlich benutzbar sind. Und für jemanden, ich sag mal, wie uns oder für jemanden, der halt Erfahrung in Videospielen hat, ist es halt klar, dass so ein Videospiel halt nicht allumfassend sein kann, weil einerseits würden die dann niemals fertig werden, andererseits wäre das auch wahrscheinlich ein wahnsinnskomplexes Unterfangen, das zu machen. Und das ist etwas, was ultimativ viele Newcomer halt frustriert, weil sie halt einfach nicht in diese Spielewelt reinkommen. Und ich habe mich dann gefragt, wie habe ich das eigentlich damals gelernt? Damals, als ich klein war, wahrscheinlich, recht klein, sehr klein, ich weiß es nicht mehr. Und das ist das Problem dabei, weil ich glaube nämlich, als ich klein war, war mir das einfach scheißegal. Und ich habe das Level so lange wieder gespielt und wieder gespielt und wieder gespielt, bis ich es irgendwann auf die Reihe gekriegt habe. Und das Rennen in Mario 1-1 zum Beispiel, das hat mir wahrscheinlich irgendjemand verraten. Keine Ahnung, wer das war. Irgendjemand wird es gewesen sein. Also, wie soll man damit anfangen? Vor allem, wie kann man jemandem Computerspielen beibringen? Das ist ungefähr vergleichbar mit jemandem, der nicht lesen gelernt hat. Der wird auch niemals zu einem Buch greifen. Und da kommt jetzt noch jemand anders. Ich mache gerade noch mal kurz Werbung, weil von dem habe ich mir auch ein paar Sachen geklaut. Das ist hier Slopes Game Room. Und zwar, was ich eigentlich vorstellen möchte, ist Res. Res ist ein Spiel, das ein paar sehr verrückte Ideen hat. Und zwar stellt euch ein Spiel vor, in dem ihr ein Hacker seid, der sich in ein Netzwerk einhackt. Und die Aufgabe von diesem Netzwerk ist es, die Zivilisation zu retten. Und zwar vor ihrem eigenen Exzess. Das Netzwerk selber wurde aber kompromittiert. Im Zentrum steht eine künstliche Intelligenz, die heißt Eden, die Aufgabe hat, diese Zivilisation zu erhalten. Aber, wie im Turmbau zu Babel, die Geschichte kennen wir ja, ist sie gerade dabei, sich selber zu vernichten. Das Problem ist nämlich, während ihr durch das Spiel hindurch wandert, seht ihr Eden, wie sie halt versucht, die Informationen zu verarbeiten, die sie von allen Menschen und allen Lebensformen gleichzeitig bekommt. Aber diese Aufgabe überfordert sie ultimativ. Naja, und während du halt durch das Netzwerk wanderst und die Viren vernichtest, siehst du auf einmal die Evolution des Menschen, bekämpfst Bosse, die nach den Planeten in unserem Sonnensystem benannt sind. So, wie kriegt man da für einen Einstieg? Eine andere Sichtweise. Stellt euch ein Spiel vor, bei dem ihr in der Mitte eines schwarzen Sees schwimmt, aus dem Entitäten entstehen, die du mit einem Fadenkreuz markierst, zu der Harmonie eines pulsierenden Beats, der perfekt koordiniert zu deinen Aktionen ist. Für die Musikalischen unter euch, keine Sorge, die musikalische Integrität wird erhalten mit sehr hoher Genauigkeit. Drumbeats, manische Synth, und chorale Harmonien synchronisieren mit einem elektrischen Soundtrack und eine Synthese, die weiter und weiter vertieft und diesen Effekt verstärkt. Naja, aber unsere Story mit Res beginnt eigentlich in den 80ern, und zwar in Japan. Und ich bin dafür auch ein bisschen zu jung, die etwas Älteren unter uns werden das vielleicht mitgekriegt haben. Japan in den 80ern, das war so eine Zeit, wo irgendwie Neo-Futurismus irgendwie heiß war und Akira, für einige, die wissen, was das ist, war auch irgendwie richtig heißer Shit. Und naja, dort ist einer aufgetaucht, der heißt Tetsuya Mitsuguchi. Ich werde ihn nur noch Miss nennen, weil der japanische Name ist mir ein bisschen zu kompliziert. Und der war eigentlich nicht in Videospiele interessiert. Der war eigentlich so ein Kind dieser MTV-Generation. Da zähle ich wahrscheinlich auch zu. Und zwar in den 80ern waren Musikvideos total populär. Da tauchte das immer mehr auf und die wurden immer größer produziert und so weiter. Und so kam es, dass MIS halt eine NU Art, also das ist die Neon University College of Arts, ich glaube, die ist in Tokio, hat er studiert. Und zwar ästhetische Medien, ästhetische Medien, ich weiß nicht genau, wie man diesen Studiengang übersetzt. Und seine Idee war es halt, die Ideen und die Emotionen, die er halt hat, in der Musik, zu der er gehört, die er gehört hat, die halt in eine visuelle Form zu bringen. Und naja, als er in den 90ern dann seinen Abschluss gemacht hat, hier ein Beispiel für Musik aus den 80ern, hat er halt festgestellt, dass, ja, das eigentlich schon vollkommen oversaturated, also vollkommen überflutet ist, der Markt an solchen, ich sag mal, Musikvideos. Aber Videospiele. Und das war genau der Punkt, wo es interessant wird, weil zu dem Zeitpunkt, als er fertig wurde, gab es die erste Virtual Reality Konferenz. Und er hat Folgendes gemacht: Er ist mit dem Flugzeug dahin geflogen und hat dort vor Ort nicht nur erzählt, was er sich so vorstellt, sondern er hat es geschafft, einen Job bei Sega zu kriegen und dort als, ich sag mal, Wissenschaftler für Ästhetisches zu arbeiten. Und das Erste, was er rausgebracht hat, war der AS1, jetzt brauche ich mal Ton von dir, mit dem Spiel Megalopolis. Also Sega hat den AS1 gebaut und er hat dann Megalopolis da drauf gemacht. Das Problem ist, es gibt leider kaum Videoaufnahmen davon. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist von segasaturno.com eine uralte Aufnahme vom britischen Fernsehen. Es gibt nur eine vom französischen, aber da mein Französisch schlechter ist als mein Englisch, habe ich mir gedacht, wir nehmen mal lieber die englische Variante und gucken mal uns diesen kurzen Clip an. So, jetzt müsste schon Ton kommen. Guck mal. Ja, habe ich. Ja, sehr sicher.
Bist du sicher, dass du was in der richtigen Buchse drin hast?
Ja, sehr sicher. Ich habe nur eine Buchse. Naja, ist ja egal. Ich erzähle einfach, was man sieht. Ihr habt eben gerade dieses Pod gesehen und das ist der eigentliche Gag dabei gewesen. Dieses AS1 ist halt so ein riesiges Pod gewesen, wo du drin gesessen hast. Hat so eine Art Flugzeugsteuerung vor dir und bist dann halt damit durch diese virtuelle Welt geflogen. Das hat Sega so groß aufgezogen, dass sie sogar Michael Jackson rangeholt haben, um in dem Video, das in diesem Pod abgespielt wird, zu erscheinen. Und das war halt weniger ein Videospiel als, ich sag mal, ein Ride, als so ein richtiges, so eine Art Fahrgeschäft. Und die Leute, die das wohl damals in der Zeit erleben durften, dieses AS1, haben alle gesagt, das war ein ziemlich krasses Erlebnis, weil diese ganze Maschine, alles bewegt sich, alles rumpelt und so weiter. Und Sega hatte schon immer ein großes Interesse daran, solche Maschinen zu bauen. Und naja, Mills war dann halt an dem Punkt, dass er gesagt hat, boah, das war irgendwie cool, diese Fusion aus Spielwelt, die ich erleben kann, und Video, das da läuft, das fasziniert mich. Und was er dann gemacht hat, er hat angefangen und hat zusammen mit Sega das erste, ich sag mal, die erste 3D-Arcade überhaupt gebaut. Das ist noch so eine Zeit gewesen, wo eigentlich alles in irgendwelchen Arcade-Maschinen abgelaufen ist. Und das eigentlich Interessante daran war, dass sie halt von Grund auf alles neu entwickeln mussten, was 3D anging. Und sie haben ein sehr berühmtes Spiel gemacht, nämlich die Sega Rally Championship 95, die auch wahnsinnig berühmt wurde. Und das war so der Kickstart für den Augenblick, dass man so diese ganzen Rennspiele hatte, sowas wie Gran Turismo und so. Das Problem nur mit diesen Rennspielen ist halt, die versuchen immer realistischer zu werden. Und Miss hat das ultimativ gelangweilt, weil, naja, realistisches Rennspiel, ja, okay, man kann halt eins bauen und dann kann man halt auch was anderes tun. Nichtsdestotrotz hat Sega ihn dazu gebracht, den zweiten Teil zu bauen. Und deswegen ist er nach Europa geflogen, in die Schweiz, um halt Autos zu untersuchen, wie die sich so verhalten und wie die aussehen und so weiter. Und als er frei hatte von dieser Reise, so ein bisschen Freizeit hatte, ist er auf eine der größten Techno-Partys in der Schweiz gegangen, die es zu dem damaligen Zeitpunkt gab. Und er war vollkommen überwältigt davon, wie diese über 100.000 Leute alle gleichzeitig zu einem und demselben Beat von einem DJ getanzt haben und zu einer, ich sag mal, homogenen Masse geworden sind. Und das hat ihn so sehr beeindruckt, dass er gesagt hat, okay, das will ich umsetzen. Sowas in der Art will ich auch machen. So, als er dann nach Hause kam, hat der Chef von Sega, Chuichiri Irimajiri, Entschuldigung, wenn ich das falsch ausspreche, gesagt, okay, hier, du kriegst dein eigenes Entwicklungsstudio und deine Aufgabe ist es, Spiele zu erschaffen, die vollkommen anders sind als alles, was wir bisher hatten, die eine komplett neue Audience, also eine ganz, ganz neue Zielgemeinschaft haben soll, die auf zum Beispiel Teenage Girls, Musiker, Nicht-Gamer, Künstler, also alle, die wir sonst nicht erreichen, erreichen sollen. Und Mills war halt ziemlich überwältigt davon und hat aber sofort die Aufgabe angenommen, hat gesagt, okay, das machen wir. Und hat angefangen, sich zu überlegen, wie er das umsetzen kann. Das ist eine der ersten Sachen, die er gemacht hat. Er hat sein Studio aus dem Sega HQ in Japan rausgenommen und ist nach Shibuya gegangen. Wer von euch schon mal in Shibuya war, weiß, das ist eine Kreuzung, die sehr berühmt geworden ist. Und es ist einfach ein Erlebnis, weil Millionen von Menschen da jeden Tag langlaufen. Es ist einfach voll mit allem, was man sich vorstellen kann. Alles leuchtet, Neonlichter, Musik, Künstler, verrückte Klamotten, all das. Und genau da hat er seine Leute hingesetzt und hat gesagt, okay, ich will ein Spiel bauen, was dieses Feeling, was ich da auf dieser Techno-Parade erlebt habe, einfängt. Ihr geht jetzt los, wir ziehen jetzt los und versuchen genau dieses Feeling auf den Punkt formuliert zu kriegen. Und dann sind sie losgezogen und sind durch die ganzen Clubs in Japan in den 90ern gewandert und sind unter anderem bei einer Visual-DJ-Band gelandet, die, also ich habe kein Bild von mitgenommen, die hieß Endorphin Machine Mommy oder nee, Mommy's Endorphin Machine. Das Problem ist, davon gibt es leider auch überhaupt gar keine Aufnahmen. Das hätte ich gerne irgendwas mitgebracht, weil es war halt so eine Clubszene aus der damaligen Zeit, wo halt unglaublich viel mit Video, mit Licht, mit Sound gearbeitet wurde. Und er wollte genau dieses Feeling einfangen. Und so sind sie halt mehrfach in diesen Clubs gewesen und haben das halt versucht einzuziehen. Und ihre erste Idee war dann halt, die klassischen Sachen, die man so von Namco kennt, so ist wie Asteroids oder Space Invaders, das zu nehmen und das mit Musik von, ich habe es mir aufgeschrieben, jetzt muss ich gerade mal gucken, mit Musik zu mischen von unter anderem sowas wie Underworld, Aphex Twins, Primal Scream, Chemical Brothers, Fatboy Slim und vielen anderen. Und allein die Überlegung, ein Spiel zu haben, wo man quasi diese klassischen Asteroids-Figuren halt hier im Hintergrund ist, so eins, was dann halt mit so einem Hip-Hop-Soundbeat zusammenkommt, finde ich schon sehr krass. Als man ihn gefragt hat, okay, wie sieht's denn aus? Sega hat doch selber irgendwie coole Musik, woraus man irgendwas machen könnte, hat er nur gelacht und dieses Statement gebracht. Ich verstehe, was er meint. Also es ist halt nicht die Musik, die man sich dafür vielleicht vorgestellt hat. So, und das Problem ist aber, weil diese ganzen Künstler halt zeitlich Probleme hatten, ich meine sowas wie Fatboy Slim oder so, das sind halt echt weltberühmte Künstler, die fallen dann halt ein bisschen hinten raus, deswegen haben sie ein anderes Spiel gemacht. Und das ist das, worum es jetzt hier eigentlich gehen soll. Das ist nämlich das Spiel Rest geworden. Und das Schöne an diesem Spiel ist, dass es ein Spiel ist, was wirklich dafür gemacht wurde, einen sehr einfachen Einstieg zu haben. Und es ist einfach, aber auch ja, addictive, also sehr ansteckend. Deswegen habe ich es mal mitgebracht. Es ist eine, oh, jetzt muss ich abgeben, dass es hier keine Rückkopplung gibt, eine sehr, sehr alte Version. Inzwischen kann man es, ich habe es heute gesehen, für Steam kaufen. Und die neuen Ausführungen sind natürlich HD, was diesem Spiel einfach unglaublich viel besser passt. Deswegen, wer hat Bock? Einfach mal Controller in die Hand nehmen, man kann nicht viel falsch machen. Ja, komm rüber. Komm rüber, Kron. Genau, so, jetzt musst du mal umstecken. Hier. So, mach einfach Area 1, das ist schon okay. Ich darf aufmachen. So, jetzt gucken wir mal, ob das hier mit der Anlage auch so weit funktioniert, weil im Grunde ist das besonders cool, weil wenn es laut ist und eine gute Musik hat. So, und hier sieht man das schon. Das ist quasi aufgebaut mit einem sehr einfachen Style. So, und du musst jetzt mit dem Fadenkreuz die markieren und dann kannst du quasi sie abschießen.
Okay, das bin ich zu dumm.
Das sind Viren. Genau, und das ist halt in so einem Wireframe gehalten. Und je weiter du kommst, umso weiter steigst du auf. Momentan haben wir so eine Art sehr abstrakte Figur eines Menschen. Da, wenn man quasi stirbt, wird man weiter reduziert, einfach auf geometrische Formen. Wenn man aber aufsteigt...
Nee.
Ja, ich habe dir den Reisemodus angemacht, da kannst du nicht sterben. Wenn man weiter aufsteigt, dann wird man halt immer detaillierter, bis man irgendwann die Lotusposition einnimmt. Dann fliegt die Figur quasi in so einer Lotusform. Genau, und jetzt müsst ihr mal auf den Soundtrack im Hintergrund achten, weil wie ihr hört, sind die Aktionen, die er macht, mit dem Soundtrack an sich koordiniert. Das heißt, du kannst da durchspielen und kannst quasi deinen eigenen Sound erzeugen. Ja, wir sind gerade dabei, Kron dabei zuzugucken, wie er Rest spielt und ziemlich begeistert dabei aussieht. Deswegen, und das war so die Idee oder der Einstieg, eigentlich dieses, was wir hier sehen und erleben, größer aufzuziehen. Das Ganze halt auf eine Stage zum Beispiel zu bringen oder halt wirklich auf so eine Art Dancefloor zu bringen. Und damit schließt sich jetzt der Kreis zu dem Blast Procedure, weil die Überlegung war von dem Daniel, der kam als erstes auf die Idee, das Ganze so aufzuziehen, dass das wirklich wie so ein Erlebnis ist mit vielen Leuten, die das möglichst viele, auch verschiedene Spiele, die einen wirklich guten Soundtrack haben, gleichzeitig gemeinsam zu erleben. Und das ist die Blast Procedure. Das Ganze ist ein Wortspiel für den einen oder anderen, der das vielleicht erkannt hat. So. Das ist jetzt der Punkt, wo ich zu dir umschwenken würde, Daniel.
Hast du mit mir geredet?
Ja, genau. Ich würde jetzt zu dir umschwenken.
Okay. Das leider nur die. Kann dich irgendwer hören?
Das Mikro hinlegen, ja. Ich lege mal das Mikro hier hin. Ja, wir versuchen das gerade mal.
Ja, okay.
So, jetzt muss ich mal... Der Videostream ist leider gerade gestorben. Ja, reparier mal den Stream, dass der wieder läuft, weil dann würde ich dich reinziehen.
Ja, du musst einfach wieder reinkommen, ich bin da.
Okay. Aber
mein Kamera schon wieder aus.
Nee. Komm ich denn rein? Aber bitte überprüf deine Netzwerkverbindung.
Ja, nee, also.
Ich bin nur verbunden. Tja, irgendwie hat ja gerade das Internet mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. So, gucken wir mal, ob wir das jetzt nochmal auf die Reihe kriegen. So, jetzt habe ich die nochmal eingeladen. Gucken wir mal.
So, guck. Bin ich eingeladen?
Genau, guck mal, ob du teilnehmen kannst. Warte. Yep. Jetzt müssen wir noch den Mikroeingang. Da ist der Mikroeingang. So, jetzt hören wir dich alle. Jetzt müssen wir nur das Bild auf die Reihe kriegen.
Schick mir doch mal den Link per Telegram.
Okay, mach ich.
Oder ist das dieselbe wie vorher?
Ja.
Nee. Okay.
So, und dann müsste jetzt gleich der Daniel drauf auftauchen. So, bin ich hier im Bus zu sehen.
Ja, okay.
So. Jetzt haben alle deinen Icon gesehen.
Was haben alle gesehen?
Jetzt haben alle deinen Affen gesehen. Jetzt müssen wir nur noch deinen Videostream kriegen.
Dein Video? Warte mal, achso, ja, frag mich schon wieder, ob ich das ja mach.
So macht Technik live Spaß. Ja, das Problem ist halt, er ist halt in Leipzig. Ja, jetzt sehen wir dich. Jetzt sehen nicht alle. Ich kann leider den Laptop nicht rumdrehen, damit du jetzt die anderen siehst
und mich. Ja, das war schon die ganze Zeit so. Die können mich auch alle hören, das ist viel wichtiger.
Ja, die können dich auch alle hören.
Das können mich auch alle hören, achso. Hallo. Ich bin Daniel. Ich weiß nicht, was Mike so alles erzählt hat gerade, weil ich habe nur die Hälfte mitbekommen, leider, weil Audio nicht so gut war. Es kann sein, dass ich mich jetzt ein bisschen wiederhole, aber ich habe versucht, so gut es geht, aufzupassen. Ja, also, wo fange ich an? Also ich bin so, seit ich 17 bin, vielleicht auch 18 rum in der Techno-Szene unterwegs gewesen und habe natürlich auch Videospiele gespielt als junger Mensch und so. Und habe da auch so Zugang zu gefunden, gerade wegen diesen Sachen, die Takeuchi auch so beschrieben hat, dass ja, das halt mehr so ein Erlebnis von aufbauenden Emotionen ist, was sich auf den Abend verteilt, was so ein DJ macht in den Bereichen. Und ja, das Ganze halt sich mehr wie so eine Art Abenteuer gestaltet, als einfach nur wie ein Konzert und dann gehen wir nach Hause oder so, ja. Und genau, und ich war dann da auch zugegen, also auch beruflich und so teilweise, und habe dann irgendwann, als ich da draußen war, immer noch mit einem Kumpel von mir, der immer noch mit dem Club zu tun hatte und sowas, Veranstaltungen gemacht, und wir hatten auch schon nach ein paar Jahren irgendwann festgestellt, dass uns einfach immer nur Musik hören und feiern ein bisschen zu langweilig ist. Und wir haben halt immer versucht, irgendwas Extravagantes zu machen, Kostümpartys oder sowas. Und zu so einem Hoffest haben wir dann eben eine Arcade Hall gebaut mit unseren Konsolen und sowas. Und da ist mir halt aufgefallen, dass sich das gut ineinander einzahnt. Es war quasi dann eher, der Arcade-Raum ist dann wie so der Tisch in einer Bar, wo es Konzerte gibt oder so, oder größeren, wo dann hinten ein Tischkicker steht oder so, wo halt auch immer ein paar Leute rumhängen und zocken. Und das hat sich aber gut ergänzt, ne? Weil niemand wollte halt nur Videospiele spielen und niemand wollte halt die ganze Zeit nur Konzerte sehen und sowas. Ne? Und auch ein bisschen tagsüber kommen wir Eltern mit Kindern, die können wir auch mal da ein bisschen abstellen und so, alles super. Und das Thema habe ich eigentlich den Ehrgeiz und die Vorstellung, dass man das Ganze nochmal einen Schritt weitergehen kann und das wirklich fließend ineinander übergehen lassen kann. Ja? Also dass man wirklich Videospiel-Theme-Partys machen kann, wo sowohl voraussichtlich, ne, das wäre jetzt so mein Background ne, und meine Vorstellung, dass es am besten funktioniert, aber ging auch mit anderer Musik, aber wahrscheinlich eben mit elektronischer Musik, dass sich das gut komplementieren kann, ja. Und ich bin absolut sicher, dass man das umsetzen kann. Ich glaube, das ist eine Herausforderung irgendwo, aber ich denke, das ist machbar. Und auf jeden Fall versuchenswert. Genau, und ich habe im Rahmen von dieser Idee habe ich immer mal ein paar Leute zusammengesucht und Konzepte gemacht, und da kommt auch dieser Flyer her. Habt ihr den schon gezeigt?
Ja, den Flyer, wobei den zeige ich am Ende.
Ja, okay, alles klar. Und wir haben das versucht, an Leute zu bringen, und da ist mir aufgefallen, dass wir, wie ich den Eindruck hatte, sehr oft falsch verstanden werden, was wir eigentlich vorhaben. Also die Leute, die Veranstaltungen machen, die dachten, glaube ich, mehr, dass da dann halt einfach ein Haufen Leute rumsitzen und Counter-Strike spielen oder sowas, ja. Und die Videospielleute dachten das, glaube ich, auch meistens. niemand hat so richtig verstanden, dass, ne, dass ich das irgendwie beides miteinander verbinden will. Ne? Und ja, und dementsprechend war der Anklang auch nicht besonders groß. Also jedes Mal, wenn wir irgendwas gemacht haben in der Richtung, diese zweimal auf diesen Hoffesten, dann hat das gut geklappt beispielsweise. Oder ich habe dann auch nochmal eine Veranstaltung in der Art in Leipzig gemacht. Die war auch okay. Und wir treffen uns jetzt ab und zu sonntags in so einem kleinen Ladenprojekt, wo halt auch ein Beamer ist und so, so ein bisschen mehr Wohnzimmeratmosphäre oder Bar, und stellen uns Spiele vor, gerade auch für nicht und wenig Spieler, die einen hohen Anspruch an Ästhetik haben und ja, versuchen einfach Dinge anders zu machen. Ja? Genau. Und ja, das mit der Ästhetik ist ein wichtiger Punkt. Ich würde schon sagen, dass sich das stark verändert hat. Also wenn man so an die Anfänge von Videospielen zurückdenkt, dann würde ich behaupten, dass die Grafik eigentlich immer Mittel zum Zweck war, um Spielmechaniken darzustellen. Ja, also es ging darum, das irgendwie spielen zu können und ja, mit grafischer Oberfläche ist halt notwendig, um gewisse Sachen machen zu können, wie mit Reaktionen und so zu tun haben. Und das hat sich im Laufe der Zeit verändert. Like, wenn du willst, kannst du mal ohne Ton das erste Video im Hintergrund abspielen.
Okay, ich switch mal um.
So weit gehen sogar, dass das, diese... ja, also die Ästhetik, die Spiele damals trotzdem schon irgendwo auch hatten, wieder zurückkommt und heute halt wirklich künstlerisch als Stilmittel benutzt wird. Ja? Genau. Und ich denke, da ist sehr viel Potenzial, gerade im Bereich zu Musik und elektronischer Musik. Ja. Das Ganze hat sich dann irgendwann auch angefangen, mehr und mehr zu verzahnen. Also ich weiß noch, als ich gehört habe, dass sie Eamon Tobin engagiert haben, das wäre dann auch schon Video 2, das wäre dann mit Audio, da können wir gleich mal kurz reinhören, wenn es passt, um Soundtrack für Chaos Theory aufzunehmen, das ist Splinter Cell 3 gewesen. War ich nicht nur überrascht, weil den Künstler kannte ich schon, dass sie so einen grandiosen Musiker sich ranholen, der halt jetzt nicht unbedingt bekannt ist für gar so flächige oder eher klassische Musik oder zumindest welche mit langwierigen Melodien oder so. Schon kompliziertere Sachen, aber eindeutig ein elektronischer Künstler. Ja, und vor allen Dingen auch, dass sich nicht nur jemand wirklich Grandioses irgendwie ranholen lässt, sondern auch, dass sie einfach Budgets bereitgestellt haben, ab dem Punkt, die immens hoch waren. Ja? Also der hat halt diesen Chaos Theory Soundtrack auf einem Niveau produziert, das ist absolut grandios. Also mit einem kompletten Orchester, was da beauftragt wurde, das ist auf jeden Fall hörenswert. Genau, und über Reds gibt es da auch sogar eine direkte Verzahnung. Underworld hat Mike schon erwähnt, die haben tatsächlich einen Track auf dem Spiel gemacht. Das wäre, ich glaube, das zweite Video. Wenn ich kurz Pause machen soll und wir wollen in die Sachen mal kurz reinhören, dann sagt Bescheid, das ist kein Problem.
Ja, ich lasse gerade das erste Video durchlaufen. Das ist jetzt ungefähr bei der Hälfte. Man kriegt so einen Eindruck dafür, wie diese Arcade in Japan aussieht. Ich starte mal das zweite Video.
Das zweite Video? Also das zweite insgesamt?
Ja, Extrait du Film Wasabi Jean Reno.
Ja, das zweite müsste Eamon Tobin sein. Da geht es um die Musik, da ist kein Video.
Okay, und Musik weigert sich gerade, meinen Laptop abzuspielen. Ich weiß auch nicht, wieso. Wahrscheinlich, weil hier irgendwas offen ist, was die Musik den Ton frisst.
Ich verstehe dich leider mega schlecht gerade. Ich verstehe kein Wort.
Ich muss mal gerade gucken, dass ich den Ton bei meinem Rechner gefixt kriege. Ansonsten muss ich noch ein Device nehmen.
Vielleicht kannst du ja auch das Handy einfach mal vors Gesicht halten. Ich glaube, das würde helfen.
Nein, ich versuche gerade den Ton an meinem Gerät auf die Reihe zu kriegen. Aber ja. Aus irgendeinem Grund...
Ich kann ein Video weglassen zur Not. Ich brauche auch kein Video eigentlich.
Ah, er gibt den Ton auf dem HDMI aus. Wie sage ich dem Windows 10, dass er das nicht tun soll?
Mach
doch
automatisch,
kannst du jetzt hin. Doch, Rechtsklick, ne? Soundeinstellungen. Ja, das ist so eine Eigenart von Windows 10 inzwischen. Da denn die Quelle einfach zu wechseln. So, dann müssen wir mal von vorne starten. Ja. Ah, jetzt kommt Ton. So, das ist jetzt das Video mit Jean Reno, Daniel.
Oh ja, das ist ja ganz unten. Nee. Nimm mal die aus der Liste, die als letztes im Chat steht, einfach. In der Reihenfolge, wo sie drin sind.
Okay.
In Telegram.
Also Amon Tobin.
Eamon Tobin ist das.
Genau. Dann
Splinter Cell.
Gucken wir mal, dass wir ihn hier reinkriegen.
Einfach die Liste im Telegram, die ist sortiert. Also die ist in der richtigen Reihenfolge.
Ja, ich gehe mal gerade hier auf die Anlage. Warte, Achtung. So, das läuft jetzt gerade, Daniel.
Okay.
Magst du es kommentieren? Man sieht diese drei ikonischen Punkte von Splinter Cell, von seinem...
Ja, es geht um die Musik. Also es ist einfach nur ein gutes Beispiel, finde ich, ne, wie sich das verändert hat von wirklich nur flächiger, klassischer Musik oder dann doch irgendwie mehr so, ja... catchy, lange Melodien oder sowas, zu Sachen, die halt eindeutig eher in dieser Elektronik-Musikszene anzugliedern sind, auch wenn das noch nicht unbedingt so Tanzmusik ist, sondern das ist immer noch sehr flächig. Aber ich finde, man sieht schon so ein bisschen so ein vergleichbaren Mittelstadium zu Red Dead zum Beispiel, wo ich sagen würde, dass die Musik wirklich tanzbar ist. Könnt ihr mich noch hören?
Ja, klar. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass ich in den nächsten Song gehe, das ist Underworld.
Genau, Underworld wäre halt meine große 90er-Jugendliebe zum Techno, so würde ich sagen. Also die finde ich wirklich super, fand die damals schon super. Und verbinde auch viel damit, ne, weil die ja das erste Lied ist Soundtrack geben zu dem Film Trainspotting, Verfilmung von einem Roman von vergessen. Ah ja, es ist ein guter Autor. Auf jeden Fall, so ein schottischer, der halt auch eben diese Szenen beschrieben hat. Also Heroin genommen und Laden ausgeraubt haben wir halt nicht, aber man sieht schon Parallelen zu Leuten, mit denen ich damals in der Szene rumgehangen habe, was so das Persönliche angeht. Natürlich waren wir alle nicht so asozial und haben schlimme Dinge getan. Aber trotzdem, ne, also der Film hat sehr zu mir gesprochen, Soundtrack passt gut dazu. Und im Vergleich dazu, das zweite ist dann ein Song von Underworld, der auf dem Red-Soundtrack drauf ist. Ne? Und ja, also das würde ich sagen, da sieht man wirklich keinen Unterschied. Clubmusik zur Videospielmusik, ne? Also das ist, das kann man zusammen mixen und auflegen, ja? Das ist kein Problem.
Läuft jetzt gerade. Man sieht momentan Punkte übers Bild flimmern.
Bitte?
Man sieht momentan Punkte übers Bild flimmern, sagte ich.
Ja, das Video ist da auch nicht relevant. Also da geht es auch wieder nur um die Musik. Ne? Also es ist, wie gesagt, vom Red-Soundtrack. Wir müssen ja auch nicht durchhören. Also wir sind jetzt nur dafür da, dass man so einen kurzen Eindruck bekommt, damit es vielleicht nicht ganz so abstrakt und langweilig ist. Moment, ich muss mal kurz die Nase putzen.
Halt langsam, aber sicher gerade wird's kalt und ich mach dann mal das nächste an mit Hotline Miami, ne?
Genau. Nimm da ruhig mal nur eins. Du kannst auch immer mal so ein bisschen reinskippen, du brauchst nicht von Anfang an spielen lassen. Hotline Miami ist jetzt die nächste Adresse von Videospielen, die mich, das Musikalische angeht, so beeindruckt haben wie Red, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich finde den Red-Soundtrack fantastisch. Aber muss sogar zugeben, dass ich zum Beispiel Hotline Miami öfter privat höre. Einfach so. Und das war auch wieder so ein Kontakt mit Videospielmusik, wo ich mir dachte, ey, das musst du doch eigentlich im Club spielen. Gerade jetzt kommt dieser Sound auch wieder sehr zurück und wird auch in Clubs gespielt. Also in Techno-Clubs, wo ich zugegen bin, hört man solche Musik teilweise.
Okay, ich mach mal die nächsten an. So. Ich skippe mal direkt rein. So, ich würde dann jetzt mal weitergehen zu den Arcades in Deutschland. Du hast hier so eine...
Du kannst ruhig nochmal diesen Justice-Song spielen, wenn du willst.
Okay.
Das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, um zu zeigen, dass diese Musikrichtungen halt wirklich identisch sind. Ne? Also Justice wäre jetzt vielleicht so mein Underworld der Anfang 2000er gewesen. Also das ist eine Techno-Kombo, die Musik gemacht hat, die mich dann wieder so geflasht und wieder so in die Szene reingezogen hat, wie damals Underworld, nur einige Zeit später. Und ich würde behaupten, also auch da wieder, ne, also diese Musik ist mixbar, ne? Also das ist so kompatibel. Ich glaube, du spielst gerade irgendwas anderes. Justice ist der Link unter den beiden Hotline Miami Links.
Naja, das läuft schon. Ich habe nur gerade mitten reingesetzt. Da steht unten drunter Phantom Point 2.
Wie bitte?
Ich sag, da steht unten drunter Phantom Point 2.
Okay, ich verstehe dich leider nicht wirklich, aber ist egal, es wird schon passen. Du machst das schon. Sag einfach Bescheid, wenn wir zum nächsten Schritt übergehen wollen.
Genau, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum nächsten Schritt über.
Alles klar. Gut, in dem Rahmen, wo ich mich immer gefragt habe, achso, das Bild kannst du schon anzeigen lassen. Woran das liegt, ja, dass diese beiden Sachen so getrennt sind, die meiner Meinung nach eigentlich so verzahnt sind bereits und sein sollten und sich so gut kombinieren lassen würden und warum das so selten gemacht wird. Ja. Und ich glaube, das liegt vor allen Dingen bei uns in der Tatsache, dass wir überhaupt keine Arcade-Kultur hatten. Also bei uns sind Videospiele lange, lange Zeit was gewesen, was man privat zu Hause macht und was auch wirklich nicht alle machen. Ja. Und was jetzt nicht unbedingt ein kollegiales Ding ist, darüber hinaus, dass man vielleicht irgendwie zu viert da sitzt und vier Controller hat oder so. Ja? Oder eben online mit Leuten interagiert. Aber nicht im Sinne wie eine Partyveranstaltung eine soziale Sache ist, wo sich halt wirklich viele Menschen physisch treffen vor Ort. Ja? Und das ist bei einer Arcade was anderes. Eine Arcade ist keine Partyveranstaltung, aber das ist halt trotzdem ein sozialer Ort, wo viele Menschen sich treffen und miteinander interagieren. Und in Amerika gab es die eben. Die sahen dann eher so aus wie auf dem Bild, ja, oder in dem Video von Stranger Things, was ich da drunter gepostet habe. Ist jetzt nicht so wichtig, kann man ohne Ton laufen lassen oder sowas. Das ist mehr so dieser amerikanische Stil, ne, dieser Mall-Kultur, Jugendliche Hangouts zu geben, wo sie halt rumhängen können. Slushies trinken und irgendwie Games zocken und sowas, ja. Das gab es bei uns gar nicht. Ne? Also solche Videospiel-Arcade-Maschinen existieren zwar in Deutschland, die waren aber eigentlich immer in irgendwelchen Räumen, wo auch Glücksspiele anzutreffen waren und somit waren die einfach nur ab 18 grundsätzlich. Und viele Leute ab 18 aufwärts haben sich halt nicht mehr für Games interessiert, weil sie gerade in dieser Zeit, wo es sowas noch gab, ja, 90er Jahre, ja, das allgemeine Interesse an Videospielen viel geringer war wie heute. Das hatte halt nicht jeder. Es gab keine Handys, die Videospiele spielen konnten. Das hatte nicht jeder einen Computer und Gameboy war halt auch was für Kinder, so, ne? Quasi im allgemeinen Volksglauben und dementsprechend standen da halt immer mal ein paar rum, die hat vielleicht auch mal jemand gespielt, aber das hat nie so viele Leute interessiert. Und in Japan, da ist auch ein gutes Video, das erste, aber spiel erstmal das zweite am besten, ist dieser Übergang noch organischer. Also da gibt es durchaus Orte, die vielleicht keine wirklichen Techno-Clubs sind, obwohl ich von sowas auch schon Bilder und Videos gesehen habe, habe aber nicht viel gefunden, also nur einen Ausschnitt aus diesem Spielfilm, wo man halt wirklich Arcade-Bereiche hat und diese Übergänge auch einigermaßen fließend sind. Also der Raum quasi nicht geschlossen ist zwischen den Orten, wo die Videospiele stehen und denen, wo die Party stattfindet. Ja? Und ja, das erste Video ist auch ganz nett. Das ist nicht so ein Ort, der nach aussieht, als ob da irgendwelche Clubveranstaltungen drin wären, aber das Ambiente selber, würde ich sagen, ist sehr, sehr treffend. Also so wie in diesem Video, so sehen auch Techno-Clubs aus, ja? Und zwar sehr, sehr oft. Also das passt schon sehr gut zusammen. Genau, und in dem Rahmen trage ich halt Ideen und Konzepte zusammen seit längerer Zeit und vor allen Dingen Leute. Deshalb machen wir auch diese Nummer in diesem Ladenprojekt, wo wir uns halt sonntags ab und zu treffen, um uns ein paar ungewöhnliche Sachen vorzustellen und auch eben mit Leuten in Kontakt zu treten, die sonst keine Videospiele spielen würden. Und auf lange Zeit ist es mein Plan, sowas auf Festivals als Installationen zu tragen. Also dann wirklich von einem Floor mit einem richtigen DJ überzugehen in die Chill-Out-Bereiche, die es an solchen Orten auch meistens gibt, ja, oder immer geben sollte, zumindest, wo man dann eben auch mal so eine Installation aufbauen kann, ne? In Form von einer simplen Arcade, aber man kann es natürlich auch ein bisschen anders machen und hängt vielleicht die Bildschirme in einen Baum rein oder sowas und spielt aus einer Hängematte raus oder baut eine große Fernsehwand auf und steuert hier also ein großes Bild an, falls das umsetzbar ist. Mit Beamern natürlich kann man da einiges machen. Ich würde mir sogar vorstellen, dass das noch fließend in klassische Spiele übergeht. Spielen meiner Freizeit auch Bagger. Das könnte man da zum Beispiel auch machen, zumindest workshopartig tagsüber. Einfach so viel Kontraste da wie möglich, die aber ästhetisch gut zusammenpassen, um halt so ein Tageserlebnis, was halt auch nicht unbedingt von hinten bis vorne aus feiern, tanzen und Technomusik hören bestehen muss. Gerade nachmittags sind die Leute ja auch öfter mal ein bisschen anders drauf und offen für andere Dinge. Ne? Auf dem letzten Festival dieser Art, wo ich war, gab es auch Theater und sowas. Genau, und ich bin halt der Überzeugung, dass das ein ziemlich spannendes Konzept ist und dass wir gerade, wenn man bedenkt, dass der Schritt von Seiten der Game Designer in diese Richtung, in die Richtung der Musiker und so bereits getan wurde mit solchen Sachen direkt, habe ich irgendwie das Gefühl, warum ist das denn nie so sehr umgekehrt passiert so? Und warum wird das nicht mehr gemacht? Ja, also irgendwie, da wir Proof of Concept von der einen Seite bereits haben, habe ich so ein bisschen den Drive, dass ich mir denke, naja, dann sind wir es uns irgendwie auch schuldig, mal zu zeigen, dass das umgekehrt halt auch funktioniert, ja, und dass man da fließende Übergänge schaffen kann und halt Räume mit Freizeitangeboten machen kann, die auf jeden Fall ein bisschen mehr bestehen als nur Drinks in sich reinzuschütten und zur Musik zu tanzen, weil das kann auf Dauer auch ab und zu mal ein bisschen langweilig werden, finde ich. Ja, genau. Das war's eigentlich schon. Meine Notizen sind zu Ende. Wir haben noch einen Flyer, ich weiß nicht, ob der schon dranhängt.
Der Akku von meinem Laptop hat gerade den Geist aufgegeben.
Ah, okay. Ich
tippe den Flyer dann halt gleich so noch ein.
Ja, gut.
Genau, das wäre dann, glaube ich, der Punkt, wo wir sagen müssten, danke fürs Zuhören. Gab ein paar technische Schwierigkeiten, aber hat es, glaube ich, ganz spannend insgesamt gemacht. Und ja, falls Sie noch Fragen haben, können Sie gerne an mich stellen und halt an Daniel. Ja, wie sieht's aus? Fragen? Irgendjemand? Alle sind ruhig. Ich glaube, genau, du kannst vielleicht nochmal das Rest ein bisschen hochdrehen. Ich glaube, Kron ist noch am Spielen. Der ist auch vollkommen fasziniert davon. Ich glaube, das
ist. Hast du gerade mit mir gesprochen?
Nee, aber ich habe das hier aufgebaut und Kron sitzt quasi direkt vor mir und spielt gerade Res und ist total begeistert davon. So, und jetzt hören wir die Musik wieder. Ja, ich glaube, das ist dann der Punkt, wo ich sagen muss, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielleicht sehen wir uns ja auf einer von den Veranstaltungen, die wir da vorhaben.